Pferde, unser Leben. In unserem Kanal Pferdemenschen haben wir die Serie Pferde, unser Leben seit Oktober 2023 aufgenommen, um über die Möglichkeiten und den Wert, den Pferde in unser Leben bringen können, zu kommunizieren. Dafür sprechen wir mit Experten, Reitern und Pferdeenthusiasten, um ein klares Bild von der Vielfalt des Pferdesports zu zeigen. Wir diskutieren, wie der Reitsport Menschen zusammenbringt und welche Werte er vermittelt. Aber wir reden auch ehrlich über die Herausforderungen, mit denen der Pferdesport konfrontiert ist, warum die Akzeptanz abnimmt und was wir dagegen tun können. Viel Freude beim Zuhören.
Ich freue mich, vor mir Michael Thieme zu sehen und André Thieme. Liebe Thiemes, herzlich willkommen.
Hallo, hi Heißer. Freuen uns auch.
So, wir sitzen nicht nebeneinander. Ihr beide seid in Ocala in Florida. Ich bin in Warendorf und wir machen den Podcast. Es geht am Ende des Tages um André, der steht im Mittelpunkt. Aber ich beginne jetzt ganz bewusst mal nicht mit André, sondern ich beginne mit dir, lieber Michael, Michael Thieme. Wir beide sind so etwa im selben Alter. Wir haben das Rentenalter. Und wie geht es dir eigentlich, wenn du jetzt in Ocala bist? Du hast die Zeit in der DDR hinter dir. Amerika war immer das Land, welches, wo, glaube ich, der eine oder andere gerne mal sein wollte. Wie ist das eigentlich, wenn du heute in Ocala, in Wellington, in Florida bist? Verstehst du die Welt noch?
Ja, das ist eigentlich ein Traum, den ich eigentlich gar nicht träumen konnte, der sich jetzt sozusagen erfüllen lässt, dass man so die Welt sehen kann. Darüber muss man natürlich enorm dankbar sein, dass es diese Entwicklung gegeben hat und dass diese Möglichkeiten sich jetzt auftun und dass ich das Glück habe, so einen Sohn zu haben, der derartig einschlägt in meine Lieblingsbeschäftigung, in den Pferdesport, den ich ja mein ganzes Leben gewidmet habe, und dass er dann so viel mehr noch daraus machen kann, das ist eigentlich mehr, als man sich erträumen kann.
Gleich steht André im Mittelpunkt, aber ich würde gerne noch einmal bei dir bleiben. Wie hat sich denn dein Leben entwickelt? Und wir beide, man kann es fast sagen, waren ja mit die Ersten, die sich nach der Wende kennengelernt haben, bei einem Turnier zunächst in Leipzig-Markkleeberg und kurz danach dann in Redefin. Wenn du unseren Zuhörern dieses Podcasts mal ganz kurz sagst, wer ist Michael Thieme?
Wer ist Michael Thieme? Ein Pferdevermatter, Junge aus dem Erzgebirge, eigentlich wo die Skifahrer herkamen, geboren, der dann aber von Anfang an wusste, dass seine Möglichkeiten, sich zu entwickeln, in erster Linie mit dem Pferdesport zusammenhängt. Ich habe den Beruf, das hieß in der DDR Pferdezucht und Haltung, was wir gelernt haben. Das ist der Pferdewirt heutzutage, einschließlich Bereiter. Das habe ich gemacht auf dem Gestüt in Graditz, eigentlich ein Vollblutgestüt gelernt. So, und dann bin ich der Sache mein ganzes Leben lang treu geblieben, wobei ich im Gegensatz zu André sehr früh eigentlich mehr die Dressur für mich entdeckt habe. Und ich bin zwar auch ein paar Springen geritten, aber doch dann ziemlich früh sehr speziell in die Dressurschiene. Und dann ist das eigentlich durch mein ganzes Leben so hindurchgegangen, immer weiterentwickelt, Agraringenieurstudium. Und dann hatte ich das Glück, in einem großen volkseigenen Gut, wo Pferdeexport im Mittelpunkt stand, vor der Wende schon, im volkseigenen Gut Tierzucht Mücheln, dort diesen Beruf so ausüben zu können, dass ich mich da auch unter einem Spitzentrainer, dem Hans Huth, ehemaliger Mitgestalter der gemeinsamen deutschen Mannschaft, der im Sportclub Potsdam Cheftrainer war, so viel lernen konnte. Und dann bin ich eben letztendlich als Leiter der Reitschule im Landgestüt Redefin gelandet, wo ich dann auch für die Mecklenburger Nachwuchsreiter als Landestrainer tätig war und sogar noch bin, auch jetzt im Unruhestand, nach wie vor da einigermaßen aktiv.
Wunderbar. Und du hast eine große Fangemeinde, egal wo ich bin, vor allem in Norddeutschland, ob im Mecklenburgischen oder auch im Schleswig-Holsteinischen, zum Teil auch im Niedersächsischen, überall heißt es, wenn wir bei Michael Thieme reiten, ist es immer große Freude und viele sind, glaube ich, echte Jünger von dir. Einer deiner Jünger ist derjenige, auf den du ganz, ganz stolz bist und wirklich mit Fug und Recht ganz, ganz stolz sein kannst. Er sitzt neben dir, es ist André. André, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, Ist es eigentlich für dich schwierig, bei all den Erfolgen, die du schon gehabt hast in Amerika, überhaupt Jahr für Jahr mit Pferd und Wagen in Amerika einzureisen? Oder sagen die, wenn der André Thieme kommt, also dann schicken wir den am liebsten wieder nach Hause. Wie ist das, wenn du an der Grenze stehst?
Nee, also ich glaube schon, dass sich tatsächlich sehr viele Leute freuen, wenn ich komme. Das ist so, ich bin seit so vielen Jahren hier, ich habe so viele Freunde. Ich habe versucht, mich immer zu benehmen. Ich habe eine gute Erziehung genossen. Und ich glaube schon, dass ich irgendwie immer ein netter Kerl war und bin. Und deswegen haben sie mich hier gerne und verzeihen mir auch, dass ich ab und zu mal hier gewinne.
Wunderbar. Also du hast eine gute Erziehung, was ich immer gespürt habe. Und du hast auch eine gute Beziehung zu deiner Familie. Beides ist wichtig. Also du bist, wie man so schön sagt, geerdet. Und du bist, und wir beide haben uns ja auch schon in Wellington mehrfach erlebt, du bist in Wellington genauso ein Mensch wie auf anderen Turnierplätzen oder da, wo wir uns gesehen haben. Sag mal, bist du, also wenn du schon einreisen darfst, und ich sehe es auch so, die freuen sich, wenn du kommst, auch wenn du gewinnst, stehst du eigentlich in irgendeiner Weise schon im Guinness-Buch der Rekorde?
Ich wüsste nicht, wofür. Also klar, ich habe in Amerika einen kleinen Rekord, dass ich hier dieses 1 Million Dollar springen, was es hier über eine gewisse Zeit gegeben hat, über viele Jahre, dass ich der Rekordhalter bin, dass ich bin der Einzige, der das 4-mal gewinnen konnte. Aber ansonsten wüsste ich nicht, dass ich irgendeinen Rekord innehabe.
Also das ist ein Rekord. Einen, glaube ich, den hast du gerade vor wenigen Tagen errungen. An einem Tag, wenn ich das richtig in der deutschen Presse verfolgt habe, hast du 2 große Preise gewonnen. Einen großen Preis in Ocala und einen in Wellington. Habe ich das richtig gelesen? Und vor dem Hintergrund, Guinness Buch der Rekorde, 2 große Preise an einem Tag, nicht nur an einem Wochenende. Ist das richtig oder habe ich da was verkehrt gelesen?
Also dadurch, dass hier in Ocala zurzeit stellenweise 3 Turniere am selben Wochenende sind, ist das eben tatsächlich so, dass auch 3 große Preise ausgetragen werden an einem Wochenende. Und das war nicht in Wellington. Ich war an dem Wochenende hier in Ocala, hatte aber das Glück, dass am Samstagmittag ja ein nationaler Meter 50 Grand Prix ausgetragen wurde und abends unter Flutlicht auf einem anderen Turniergelände ein internationaler 4-Sterne CSI großen Preis ausgetragen wurde, so dass ich eben auch die Möglichkeit hatte, an beiden Springen teilzunehmen. Und die habe ich dann beide mit verschiedenen Pferden gewonnen. Und sicherlich, das war was Besonderes, aber das ist hier in Ocala, weil wir schon seit vielen Jahren hier jetzt mehrere Turniere in derselben Stadt haben, bin ich, glaube ich, nicht der Erste, dem das geglückt ist.
Aber ganz vielen wird das nicht glücken oder bisher geglückt haben. Vielleicht jetzt mal zu denen, die oder damit die Zuschauer einfach sehen, was macht ein André im Winterhalbjahr. Es ist ja seit Jahr und Tag so gefühlt in Richtung 20 Jahre. Du wirst mich vielleicht besser gleich nochmal korrigieren. Brichst du so in der zweiten Januarhälfte auf und bist so gern Ostern wieder in Deutschland und dann hast du wahrscheinlich große Turniere und irgendwann steht das Hamburger Derby wieder an. Ist das so der Plan, den du seit vielen Jahren verfolgst? Vielleicht kannst du uns das mal erklären, wie das Konzept André Thieme aussieht.
Ja, also das ging irgendwann mal damit los, dass ich der jungen Reiterzeit, die damals recht erfolgreich war und ich auch im Bundeskader war, sowie Dressur sowie auch im Springen und dann ich meine ersten, die Lehre in Redefin beendet war, die Sportschule war beendet und dann musste ich praktisch in die offene Welt und habe einen Job bei Holger Bulschner als Bereiter angefangen und ja, und da kam ziemlich schnell der Wunsch nach was Größerem, was Neuerem und irgendwie hat mir dann irgendwann habe ich mal einem Gespräch zugehört. Ich glaube, es war sogar Björn Nagel damals, der gesagt hat, ach Mensch, Amerika, das wäre so meins, bisschen Sport reiten und dann die Kundschaft kennenlernen und dann vielleicht selber so ein bisschen nicht derjenige sein, der dann viele Provisionen zahlen muss, wenn die Amerikaner kommen und das eigene Pferd kaufen wollen, sondern derjenige sein, der selber zum Flughafen fährt, den Amerikaner dort abholt und dann selber rumfährt mit den Amerikanern und dann auch noch die eigenen Pferde verkaufen. Das war so sein Traum damals und ich habe einfach gut zugehört und habe gedacht, Mensch, das hört sich irgendwie gut an. Und dann bin ich wirklich vor über 20 Jahren hierüber, bin zu einem sehr berühmten Springreiter, der damals auch Olympiamedaillen hatte, Tim Grubb aus England, Und ja, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Erst als Bereiter, dann irgendwann mit 2 Pferden rübergeflogen und auch nur immer nur für ein paar Wochen. Und das hat sich dann über die Jahre so entwickelt, dass wir eben jetzt mittlerweile 5, 6, 7 Pferde hier mit hernehmen und immer versuchen, mit 3, 4 wieder nach Hause zu kommen. Und dann habe ich recht schnell gemerkt, dass das auch lukrativ ist, wenn man seine besten Pferde mitnimmt und dann eben auch nebenbei nicht nur den Handel im Kopf hat, sondern nebenbei auch noch versucht, in den großen Preisen, wo es hier meist sehr viel Preisgeld gibt, dann auch noch vorn dabei zu sein. Und so haben wir das über die Jahre immer mehr gesteigert. Es hat einfach auch irgendwo funktioniert. Ich habe Gott sei Dank auch eine Familie und eine Frau, die irgendwo das auch verstanden hat, dass wir davon leben und dass das eben auch einfach eine Riesenchance ist für uns. Und so hatte ich immer das Glück, dass Familie mitgezogen hat und dass ich dann auch die richtigen Pferde zur richtigen Zeit hatte. Dieses Million-Dollar-Springen kam in unser Leben und ich dann recht früh gemerkt habe, dass Springen kann den Unterschied machen und auch mich einfach nur darauf so sehr viel mehr konzentriert habe als auf alles andere, dass es dann auch meistens recht gut klappte. Und so haben die 2 Monate, die ich jedes Jahr Februar, März in Amerika bin, tatsächlich einen Unterschied in meinem Leben gemacht, dass es uns besser geht als vielen anderen. Und ein funktionierendes Konzept sollte man ja sowieso nicht ändern. Und deswegen haben wir einfach immer weitergemacht und Dinge perfektioniert. Mittlerweile haben wir eine Auktion hier, wo ich auch Pferde mit an den Start bringe. Ja.
Was du immer betonst eigentlich, André, das sind deine guten Partner, die du immer hier auch gefunden hast, dass wirklich auch Freunde geworden sind, nicht bloß Geschäftspartner, sondern dass er wirklich auch in der Beziehung wieder sich gleich und gleich zusammengefunden hat, ne? Auch entsprechende verlässliche und wertvolle Freunde, muss man sagen, ne? Die aus den Geschäftspartnern Freunde geworden sind, wo du wirklich dich drauf verlassen kannst. Das, genau, finde ich, hat André immer auch betont, dass das so gekommen ist.
Mittlerweile sind es eben auch Sponsoren, die dazugekommen sind. Und wie gesagt, das hat sich alles perfektioniert und gesteigert. Und mittlerweile ist es einfach, ja, es ist zu wichtig, als das zu ändern. Es klappt zu gut. Und das ist der Grund, warum wir hier seit über 20 Jahren jeden Winter für 2 Monate herkommen. Mittlerweile haben wir auch ein Häuschen hier und die Familie genießt es, 1-2 Mal im Winter mit herzukommen. Also das ist jetzt auch es ist einfach ein zweites Zuhause für uns und so ist das alles entstanden.
Ja, das klingt wirklich überzeugend und ich glaube, wir müssen unseren Zuhörern auch sagen, gerade wenn man mal hört, 1 Million, dann sagen viele, oh, die Reiter schwimmen im Geld. Wir müssen immer sagen, vielleicht auch mal aus welchen Kreisen du stammst. Dein Vater hat es gesagt, er kommt aus dem Erzgebirge, er ist, man würde es heute sagen, er hat die Pferdewirt-Ausbildung, hat dann ein Agrarstudium gemacht, also war sicherlich, wie man so schön sagt, nicht mit dem goldenen Löffel geboren. Das gleiche gilt für dich und deine Schwester, wenn ich das richtig durchblicke, und nach Amerika fahren mit Pferd und Wagen. Das ist ja auch ein Riesenkostenfaktor, auch mit viel Risiko verbunden. Ich glaube, das sollte man vielleicht noch einmal in den Vordergrund stellen. Denn sonst meinen alle, man fährt da mal rüber, nimmt 5 Pferde mit, lässt 4 drüben und hat dann das große Geld verdient. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, bei aller Freude, bei allem Erfolg, den du hast, und Freundschaften, die du auch hast.
Danke für den Hinweis, das nochmal erklären zu dürfen. Also das ist natürlich so. Es gibt sehr, sehr viele Reiter, die das vor mir auch schon probiert haben und immer wieder probieren. Und die meisten stoßen auch an ihre Grenzen. Also das ist schon, so einfach ist es nicht. Genau so ist es. Da ist ein riesengroßer Plan dahinter. Mittlerweile auch finanzielle Möglichkeiten, die sich entwickelt haben und auch Partner, die mir natürlich auch helfen. Das ist jedes Jahr so, als ob ich auf mich selber wette. Also da gehen natürlich auch wirklich, da wahnsinnig viel Geld geht da drauf, um die Pferde erstmal alle herzufliegen. Die Turnierkosten, die Hotelkosten, die Pfleger, die Bereiter, die alle mitkommen, also die Farm, auf der wir sind, das kostet ja auch alles Geld, was wir bezahlen müssen. Wenn man dann was gewinnt, dann ist natürlich klar, dass das, man ist kaum zu Hause angekommen, dann ist die Steuer schon da und man muss das alles natürlich immer logisch ordentlich versteuern, dann ist man natürlich meistens auch nicht der Besitzer der Pferde oder nur Teilbesitzer, dass natürlich dann die ganzen Gewinngelder auch runtergebrochen werden auf die Anteile, die jedem zustehen und so, dann wird von Dollar in Euro umgerechnet, dann ist es wieder ein bisschen weniger und Was man natürlich auch dazu sagen muss, dass wenn es heißt, es ist ein 1-Million-Dollar Grand Prix, dann gibt's da auf Sieg 350. Das ist eine wahnsinnige Summe, aber es hat natürlich nichts mit 1 Million zu tun. Und wie gesagt, wenn man das dann 50-50 mit dem Besitzer teilt und wenn man dann die Unkosten gegenrechnet und wenn dann die Hälfte wieder versteuert wird, dann kann man sich schon so ungefähr Pi mal Daumen zusammenrechnen, dass am Ende sehr viel weniger davon übrig bleibt, als man jetzt im ersten Moment denkt. Aber wenn man dann mal richtig Erfolg hat, dann ist auch die Möglichkeit da, dass man das ein bisschen was hängen bleibt und dass das eben dann auch gut läuft. Und so ist es auch. Und deswegen machen wir das auch. Aber klar, das ist, es gibt auch immer wieder Jahre, wo ich mit Minus nach Hause fahre oder gerade mal so plus minus null schaffe, wieder nach Hause zu kommen.
Und nach Hause kommst du immer gerne, ganz in die Nähe, ja, deines Vaters, der Familie. Und den würde ich jetzt gerne mal fragen, ehe wir zur aktuellen Situation auch deiner Pferde kommen und so ein bisschen auch wieder auf das eingehen, was so im Olympiajahr auf dich zukommt. Der Vater angesprochen. Wir beide haben uns ja öfter schon unterhalten. Ich habe euch, dir André, aber auch Michael oft gratuliert, wenn dann ein großer Sieg war, ob es die Europameisterschaft war oder ein großer Sieg in Amerika oder wo auch immer, Mannheim, große Preise gewonnen oder. Sag mal, Michael, was ist das Alleinstellungsmerkmal deines Sohnes? Ist das Konzentration, Strategie auf ganz wichtige Herausforderungen? Denn das ist ja schon etwas ganz Faszinierendes, viermal ein Springen in Amerika zu gewinnen, wo es um 1 Million Dollar insgesamt geht, die Konzentration zu haben, in Riesenbeck Europameister zu werden und. Ich glaube, es gibt wenige, die so viele große Springen in relativ kurzer Zeit mit ja auch nicht einer riesigen Armada an Pferden gewonnen haben.
Ja, also ich glaube, ein Alleinstellungsmerkmal gibt es nicht, weil da viele Dinge einfach sehr positiv zusammenkommen. Aus meiner Sicht ist das du hast das vorhin sehr gut angesprochen, einmal die Bodenständigkeit, auf der das alles ein bisschen beruht, die hat er immer behalten. Der ist einfach mit seiner Bodenständigkeit im Zusammenhang ist seine reiterliche Basis, die ich denke, die ihm ganz viel möglich macht. Ich will es mal an dem Beispiel erklären, wo er mit uns das erste Mal über den Derby-Parcours gegangen ist, wo er ja auch einige Herausforderungen an Reiter und Pferd bewältigen muss und was ja auch für jeden Reiter bekannterweise eine besondere Herausforderung ist. Und er geht mit uns mit einer kleinen Truppe da von Sprung zu Sprung und erklärt an jedem speziellen Hindernis, hier muss ich das so machen, hier muss ich sehen, dass er ein bisschen dichter kommt. Und hier muss ich warten, bis der Applaus abebbt, wenn er vom Wall runter ist, damit er den nächsten Sprung keinen Fehler macht. Und so geht er durch den ganzen Parcours. Den muss ich auf dicht und den muss ich auf weit und den nehme ich in der Mitte und den nehme ich ein bisschen außen. Der Buschoxer ist so und so zu reiten und so zieht sich das durch. Und dann merke ich so, okay, sicher viele haben dieses Konzept, dass sie das eine oder das andere so und mal so machen. Aber der kriegt es dann eben auch noch hin. Und das ist das, was ich meine mit der Basis. Und dann kommt eben das andere dazu, dass er eben ein wahnsinniger, gibt es das Wort Analysator, du kannst das, was passiert unter dir und mit deinem Pferd, derartig gut analysieren. Das ist auch gestern wieder, nachdem ein Fehler im Parcours entstanden ist, wieder ganz deutlich gewesen. Und dann eben genau zu wissen, daran hat es gelegen, und das beim nächsten Mal im Kopf zu haben und dann auch abzustellen mit den reiterlichen Möglichkeiten, mit der Konzentration, alles gehört ja viel rein. Also mehr möchte ich jetzt gar nicht das weiter ausbauen, weil das ist schon genug. Und da ist er einfach spitze drin. Fällt mir einfach immer wieder auf. Er kann das auch so organisieren, dass er ein Wochenende oder zwei Turniertage sagt, heute kommt mir es überhaupt nicht drauf an, da reitet er auf ein Turnier, als ob er sein Pferd ausbildet und an dem Tag, wo es drauf ankommt, dann sagt er, heute will ich es wissen und es klappt. Das muss man erstmal können.
André, das waren ja viele tolle Komplimente und ich glaube auch, from everything a little bit, also es gibt nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal, das wäre viel zu einfach, ist neben Konzentration auch das Moment, dass du gute Nerven hast, dass du ruhig bleibst, wenn es drauf ankommt, dass Herausforderungen ja dich eigentlich stärker machen und nicht schwächer machen.
Ja, das war von Anfang an so. Mein Problem ist eher, dass ich Dinge nicht ernst genug nehme oder dass ich zu locker rangehe. Und selbst Otto Becker auch oft zu mir sagt, Mann, nimm das ernst heute und kämpfe. Also die meisten haben immer das Gefühl, dass ich also nur bei den ganz, ganz wichtigen Dingern dann auch wirklich richtig konzentriert bin. Das ist einfach dem geschuldet, dass ich tatsächlich, ich glaube, der große Schlüssel bei mir ist immer gewesen, dass ich meine Pferde versuche auf den Turnieren auszubilden, dass ich wirklich am ersten und am zweiten Tag, wenn es nicht unbedingt eine Qualifikation ist, dann eben auch mit Absicht mal ein bisschen dichter reite oder mal ein bisschen weniger helfe, so dass die Pferde vielleicht doch hier und da noch mal so einen Konzentrationsfehler oder einen Flüchtigkeitsfehler bekommen. Einfach nur, weil ich weiß, dass wenn ich dann am dritten Tag dem Pferd zu 100% oder vielleicht 110% helfe, dass dann die Aufmerksamkeit auch einfach noch ein bisschen, man hat einfach noch ein paar Prozente mehr, wenn man nicht versucht, jedes Springen zu gewinnen, sondern wenn man auf den Höhepunkt hinarbeitet. Und das war schon immer meine Strategie, mein Konzept. Und das ist oft genug aufgegangen und deswegen manchmal übertreibe ich das auch ein bisschen. Das ist natürlich der Negativeffekt. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das der Schlüssel.
Kennt ihr schon Eichspann German Horse? Das Wohl unserer Vierbeiner hat auch für Eichspann German Horse höchste Priorität. Denn Eichspann German Horse produziert hochwertige Einstreuprodukte auf Holzbasis, die aufgrund ihrer überzeugenden Eigenschaften garantiert für ein gesundes und hygienisches Stallklima sorgen, welches Pferd und auch Pferdebesitzer begeistert. Von dieser Qualität sind unter anderem auch die Markenbotschafter Hähnlange Hahnberg, Hans-Dieter Dreher, Michael Jung und André Thieme, den ihr heute in unserem Podcast hört, überzeugt. Die international erfolgreichen Reiter vertrauen auf die konstante Qualität. Sie verkörpern zugleich die Unternehmensphilosophie von Eichspann German Horse. Mit einem zuverlässigen Partner an der Seite können sich die Reiter voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Der Erfolg gibt ihnen recht. Als Hersteller von Qualitätseinstreuprodukten auf Holzbasis liefert Eichspann German Horse auch dir die passende Einstreu für dein Pferd. Die Produkte sind praktisch und sorgen für eine hervorragende Hygiene in der Box. Charakteristisch ist zudem die hohe Saugkraft der Produkte. Die vielfältige Produktpalette umfasst neben verschiedenen Spänequalitäten auch Alternativen wie zum Beispiel Leinenstroh, Strohpellets oder Hanfeinstreu. So bietet Eichspann German Horse für jeden das passende Produkt zu absolut fairen Preisen. Du möchtest dich jetzt auch selbst von der Qualität überzeugen? Dann besuche doch einfach einmal die Homepage von Eichspann German Horse. Diese lautet www.eichspann-german-horse.de und fragt dort einen Händler in eurer Nähe oder ein individuelles Angebot an.
Du hast vorhin gesagt, du bist zeitweilig, als du im Junioren-, junge Reiteralter warst, in beiden Kadern gewesen, Springkader und Dressurkader. Nicht erwähnt hast du, das hätte ich ja noch erwähnen müssen, das goldene Reiterabzeichen auch in der Disziplin Dressur. Möglicherweise ist das sogar Guinness Buch der Rekorde verdächtig. Ich glaube, es gibt kaum einen Springreiter in Deutschland, der das goldene Reiterzeichen in der Dressur hat und das goldene Reiterzeichen im Springen und dann eben die überragenden Erfolge, die du im Springen hast. Wie weit, und da gucke ich so in euch beide jetzt an, deinen Vater und dich, wie weit hat die dressurmäßige Arbeit, das dressurmäßige Ausbilden deinen reiterlichen Weg bis heute bestimmt?
Ja, also ich bin mir sicher, dass das der große ausschlaggebende Punkt ist. Nicht nur sportlich, sondern dass ich auch in Sachen Handel und beim Pferdeverkauf einfach, ich denke, das ist eine aussterbende Rasse. Leute, die so ausgebildet werden, dass sie eben wirklich auch Pferde von 0 auf 100 selber ausbilden können und diese dressurmäßige Arbeit auch beim Springpferd eben so perfekt machen, dass dann jeder sich raufsetzen kann und Spaß hat, mit dem Pferd loszureiten. So, das heißt, auch in meinem Handel ist das, ich glaube, das Beste, was mir passieren konnte, dass einfach die Pferde funktionieren. Und im Sport ist es genau dasselbe. Ich glaube, dass mein Konzept, dass man auf den Höhepunkt hinarbeitet und dann am Tag X abrufen kann, ohne eine negative Überraschung, ist dem geschuldet, dass man eben seine Pferde auch so auf den Punkt ausgebildet hat, dass man dann diese kleinen Knöpfe auch so drücken kann, dass dann auch alles funktioniert. Also alles hat sich auf diese dressurmäßige Grundausbildung aufgebaut.
Vielleicht kann ich, der André hat ja das ganz richtig alles schon gesagt, ergänzen nochmal, wo ich eigentlich auch einen großen Vorteil sehe, was es ausmacht. André kann eben auch ein Pferd lesen. Also er erfasst einfach Stärken und Schwächen der Pferde. Und das, was ich auch versuche, mit meinen Reitschülern grundsätzlich klar zu machen, ist einfach, es hat ja nicht jedes Pferd alle Möglichkeiten, aber man kann ja eine Menge verändern. Und diese ganze dressurmäßige, fleißige Arbeit, die dazu führt, dass man eben auch ein Pferd durch Gymnastizierung und dass man es richtig erkennt, in gewissem Grad beeinflussen kann, dass es einfach wirklich körperlich und auch mental, konzentrationsmäßig einfach besser beim Reiter ist und einfach, wie man eben Muskeln gut trainiert und aufbaut und so weiter. Ich glaube, das ist die große Stärke, die darauf beruht, was es eben, was wir auch gerne überall in jeder Sparte hätten und was leider Gottes, wo wir immer sagen, die alten Traditionen müssen hochgehalten werden, heutzutage nicht mehr jeder sich diesen Fleiß und diesem Lernen wollen, sich aussetzen mag, dass das eben auch Arbeit ist und viel Zeit kostet und man eben nicht einfach nur das Pferd nimmt, was das alles schon hat, und dass man es eben auch beeinflussen kann.
Ich glaube, eine schöne Formulierung, ein Pferd lesen können. Ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörer wichtig, die Zuhörer, die diesen Podcast jetzt miterleben und lesen können, wirklich die Seele des Pferdes erfassen und dann versuchen, das Pferd in seinen Möglichkeiten, mit seinen Möglichkeiten entsprechend weiterzuentwickeln. Jetzt kommen wir mal zu den Perspektiven dieses Jahres. Noch bist du in Florida, genauer gesagt im nördlichen Teil oder Mittelteil in Ocala. Wir haben ja Wellington auf der einen Seite, Florida etwa 4 Autostunden entfernt, also in Florida, Ocala und Wellington 4 Autostunden auseinander. Und du wirst da bleiben, großes CSIO 5 Sterne mit großem Nationenpreis. Einige Deutsche kommen extra rübergeflogen, du wirst mit dabei sein, Richard Vogel wird mit dabei sein, also großer Auftritt, toi toi toi, schon heute. Wie sieht die Saison aus heutiger Sicht für André Thieme aus und welche Pferde hast du ganz vorne in deinem Fokus?
Ja, es ist ganz klar, dieses Jahr dreht sich alles um Olympia. Dadurch, dass ich ein Pferd habe, was schon einmal eine Olympiade gegangen ist, das war ihr erstes großes Championat, das war für mich als auch fürs Pferd etwas zu früh, so wir sind da so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst worden, aber es hat trotzdem ja an uns nicht gelegen und am Ende war es trotzdem auch, es hat so viel gebracht, wir beide haben da so viel gelernt, dass wir ja 4 Wochen später Europameister geworden sind. Und ja, also dadurch, dass ich ein Pferd habe, mit dem man sich auch wirklich Chancen ausrechnen kann auf so einem Event, ja, glaube ich, dass ich Chancen habe und die will man dann auch nutzen. Und deswegen wird jetzt dieses Jahr alles andere untergeordnet und es wird alles dafür getan, dass wir, wenn wir dann ausgewählt werden, bei 100% sind.
Wunderbar. Vielleicht kannst du noch mal sagen, welche großen Turniere, aus heutiger Sicht, werden in deinem Turnierplan stehen 2024?
Also jetzt mal ausgenommen vom Hamburger Derby oder Aachen, das sind ja Turniere, die sowieso immer Highlights sind bei jedem, zählt dies ja für mich ganz klar. Das erfolgt jetzt alles in Absprache mit Otto Becker. Er macht mit jedem Reiter individuell einen Plan, welche Turniere die Reiterpferdpaare eingesetzt werden. Bei uns ist Stand jetzt der Plan so, dass ich bis jetzt eigentlich dafür sorgen sollte, dass das Pferd einfach nur nach der Verletzungspause wieder auf Top-Level wie möglich kommt. Und dass dann als Abschluss dieser Nationenpreis nächste Woche für Sie, wenn überhaupt, das durfte auch ich entscheiden, ob das Pferd schon soweit ist oder nicht, dann der Abschluss für Florida sein wird. Nun hat sie letzte Woche schon diesen großen Preis gewonnen. Also sie ist, denke ich mal, wirklich fast bei 100%. Deswegen habe ich überhaupt keine Fragezeichen, dass wir diesen Nationenpreis mitnehmen. Dementsprechend ist dieses Turnier in Ocala hier auch wirklich schon eins der Highlights und sehr, sehr wichtig. Und dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir noch einmal ein normales Turnier, so wie Hamburg, nehmen. Dann der Nationenpreis in St. Gallen. Ich glaube, der ist schon für mich vorbestimmt. Und die anderen Reiter müssen dann auch St. Gallen oder La Bohle oder Rom. Haben dann ihre Einsatzmöglichkeiten. Und so wie ich das verstanden habe, ist dann Rotterdam der letzte große Test. Also wenn jetzt Ocala, Hamburg und St. Gallen, das sind die drei Turniere, wo dann entschieden wird, wer nach Rotterdam geht, zumindest für mich. Und da müssen wir uns zeigen und da müssen wir liefern. Und das Pferd muss fit sein und ich muss gut reiten. Und dann geht wahrscheinlich die Mannschaft, die die größten Chancen hat auf Olympia, nach Rotterdam. Und nach Rotterdam wird, ich glaube, ist Nominierung. Und dann ist man hoffentlich dabei oder eben nicht. Aachen ist dann, wie gesagt, ich glaube, sehr, sehr dicht an der Olympiade dran. Und deswegen steht noch gar nicht fest, ob die Paare, die zur Olympia gehen, dann wirklich auch nach Aachen gehen. Ich glaube, das entscheidet dann auch jeder so ein bisschen individuell. Aber das sind so diese Hauptturniere, die jetzt für mich in Frage kommen.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist für die Zuhörer ganz, ganz wichtig, immer zu sehen, wie man auch strategisch rangeht, wie Dinge frühzeitig besprochen werden. Und trotzdem muss immer wieder geguckt werden. Und da wird es auch möglicherweise noch mal eine Flexibilität geben. Ich hoffe, es wird alles in Richtung Rotterdam laufen und ich drücke dir die Daumen, dass es dann über Rotterdam weiter direkt nach Versailles geht, denn da finden die Spiele statt für die Reiter, also nicht Paris selber, sondern in Versailles. Und das werden aus heutiger Sicht, glaube ich, ganz wunderbare Spiele. Ich glaube, wir sind damit am Ende angekommen. Es war eine spannende Reise. Ja, einmal über den Atlantik rüber, jetzt wieder zurück, jetzt sind wir wieder gedanklich in Deutschland. Ich bedanke mich bei euch, aber ihr seid jetzt noch nicht entlassen. Ich schalte mich jetzt aus, beziehungsweise gehe eine halbe Pferdelänge zurück. Und jetzt ist Laura Tröger dran, die euch noch einige Kurzfragen stellen wird.
Genau, wir haben so ein wiederkehrendes Format bei uns im Podcast. Das sind drei Fragen, die kann man grundsätzlich mit einem Wort oder einem Satz beantworten. Die können aber auch erklärt werden, also die Antworten, falls das notwendig ist. Und die erste Frage ist, welche Emotionen verbinden Sie mit dem Reitsport?
Ja, auf jeden Fall sehr viel Emotion. Das ist also mein Lebensinhalt und das schönste Gefühl auf der Erde ist auf dem Rücken der Pferde.
Ja. Das ist für mich ähnlich. Ich bin ein absoluter Vollblutsportler, nicht nur im Reitesport, sondern insgesamt. Und deswegen ist das für mich neben Fußball der schönste Sport der Welt.
Sehr gut.
Darf man einmal dazwischen gehen und fragen, für welchen Club schlägt denn dein Herz im Fußball?
Tja, Hansa Rostock macht es mir sehr, sehr schwer zurzeit. Das ist immer so ein bisschen unser Heimatverein. Aber ja, irgendwo bin ich schon immer ein Bayern-Fan gewesen, weil ich einfach das so unglaublich toll finde, dass jedes Jahr die Bayern sind der Verein, die Deutschland vertreten bis zum Schluss und in der Champions League dafür sorgen, dass die deutsche Fahne hochgehalten wird. Und deswegen bin ich zum Bayern-Fan geworden und bin es bis heute.
Sehr gute Ergänzung. Vielen Dank für die Nachfrage, Herr Hess. Dann die zweite Frage. Wir wollen ja dieses Format des Podcasts hier, wo es vor allem um das Image des Reitsports geht, wo es um Social License geht und die Themen, die hier heute besprochen wurden, wollen wir noch weiterführen bis Olympia. Und welche Person würde Sie denn mal interessieren in dem Podcast?
Also wenn es um Reitsport geht, dadurch, dass ich sie alle kenne und schon 100-mal gehört habe, wie Ening, Baerbaum oder Ahlmann philosophieren, habe ich, glaube ich, in der Beziehung alle gesehen, alle, die mich interessieren und auch zu denen ich hochgucke. Also würde mir jetzt ehrlich gesagt keiner mehr einfallen.
Was sagt der Vater?
Vielleicht gehe ich dann doch zu den Dressurreitern, wobei ich natürlich da auch und wahrscheinlich auch Fan von unserer erfolgreichsten Reiterin Isabel Werth bin und immer wieder mag, was sie zu sagen hat und mit besten Erfahrungen verbinde als, ich sag mal, als Sportfreundin, einmal unwahrscheinlich schätze.
Isabel ist auch auf jeden Fall noch in Planung bei uns, also das können wir schon mal zu, ich würde sagen, 80% auf jeden Fall zusagen, dass da noch ein Podcast kommt. Dann die dritte Frage. Wenn Sie jetzt das Pferd in 3 Worten einer Person beschreiben müssten, welche 3 Worte würden Sie wählen?
Sportkamerad, Lebenspartner und Freund.
Kann ich ja nur das Gleiche sagen. Das ist einfach genau der Punkt. Ne?
Also Sie schließen sich an.
Ich schließe mich an, genau.
Und dann auch schon die letzte Frage von den 4 schnellen Fragen. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, ein Gesetz oder eine Regel über die komplette Reiterwelt zu legen, also egal, ob das jetzt Pfleger sind, ob das Reiter sind, jeder, der mit dem Pferd umgeht, welches würden Sie wählen oder welche Regel würden Sie aufstellen?
Ich glaube, wir haben schon genug Regeln. Es geht ja zurzeit in die Richtung, dass einfach fast zu viele Regeln aufgestellt werden. Man kann nur einfach an jeden Reiter und an jeden Pfleger und an jeden appellieren, einfach die Pferde als Partner und als Freund zu...
Ja, also die Regeln achten.
Die Regeln
am
achten,
Ende ist das der Punkt.
Und jeder muss Regeln befolgen. Regeln gibt's genug. Eigentlich ist alles gesagt. Es ist bloß, die schwarzen Schafe müssen weg. Das steht fest. Und ansonsten glaube ich, die meisten Reiter machen das alles schon so, wie es sich gehört. Und wir wissen schon, was wir an den Pferden haben. Und die sind schon in unserem Herzen drin.
Das war ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, auch nochmal an dieser Stelle. Vielen lieben Dank, auch von meiner Seite, für den tollen Podcast. Ich glaube, das war nochmal ein ganz neuer Einblick, auch nochmal eben aus Amerika direkt da so einen Eindruck zu bekommen. Ne? Die sehen ja viele immer nur von der Ferne dann, die jetzt in Deutschland gerade sind. Und da hat man mal, ja, da nochmal so ganz echt gerade eine Momentaufnahme bekommen. Vielen Dank dafür.
Alles klar.
Danke. Ich sage danke. Es hat ganz viel Spaß gemacht mit Vater und Sohn Team. Ihr seid ein tolles Team. Ich drücke meine Daumen. Ihr seht das hier in der Zoom-Schaltung für das Wochenende jetzt und für die bevorstehenden Turniere und dann vor allem für die Olympischen Spiele. Und wenn dann André reitet, Michael, dann drücken wir beide ihm aus der Ferne die Daumen. Danke.
Damit sind wir wieder am Ende einer Folge Pferde, unser Leben. Euer Feedback ist für uns wertvoll und wir freuen uns immer sehr über eure Kommentare und Anregungen. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, um keine unserer Folgen zu verpassen. Teilt den Podcast auch gerne mit euren Freunden und eurer Community. Freut euch auf die nächsten Folgen, die immer sonntags um 10 Uhr erscheinen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit von Christoph Hess mit dem Paragon Verlag in Hannover.